Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus, grüß dich.
Wir haben ja in dieser Woche mehrere spannende Tests auf Teltarif.de veröffentlicht, unter anderem zum Samsung Galaxy S24 Plus, aber auch ein Gerät getestet, das deutlich günstiger ist und von dem du eigentlich ganz begeistert warst.
Ganz genau, richtig. Es ist ja immer ganz schön, auch die Oberklasse-Modelle mit ihren absolut Top-Features da zu testen. Die haben ja dann natürlich auch alle ihre Berechtigungen, wenn sie denn dann auch gut sind. Es macht ja auch Spaß, die neuen Sachen auszuprobieren. Aber man darf nicht vergessen, es gibt auch eine starke Mittelklasse, sei es jetzt von Samsung oder sei es jetzt von anderen Herstellern. Und ich habe mich jetzt hier mal mit der Xiaomi, nennen wir es mal Xiaomi-Untermarke, Poco beschäftigt. Und im Speziellen mit dem Poco X6 Pro 5G, so lautet es in der vollen Modellbezeichnung. Und ja, wie du schon sagst, ich bin durchaus angetan von dem Gerät, weil es wirklich ein starkes Gerät für seine Klasse ist. Und das merkt man natürlich auch im Preis. Es gab da eine Vorbestellergeschichte, ist dann natürlich irgendwann ausgelaufen, hab dann aber dieser Tage dieses Smartphone auch wieder zu diesem Preis gesehen. Also sagen wir jetzt einfach mal zum Stand, wo ich es gesehen habe, das ist jetzt gerade mal ein paar Tage her, gibt es tatsächlich ein Modell, 12 GB Arbeitsspeicher, 512 GB interne Speicherkapazität für rund 380 Euro. Und das ist natürlich deutlich weniger als bei den genannten Flaggschiffen von Samsung oder Apple oder was auch immer. Und das sollte man sich dann schon mal ein bisschen näher anschauen, denn normalerweise wird ja mit Speicher-Upgrades eine Menge Geld verdient und das ist hier durchaus attraktiv. Gibt dann auch noch eine günstigere Version mit 256 GB, aber ja, wirklich ein im Großen und Ganzen ein solides Gesamtpaket. Schönes Smartphone mit einem schönen Display, ja, ist ein 120 Hertz OLED-Display, 6,67 Zoll und so sieht es auch entsprechend aus, mit wirklich schönen, schmalen Displayrändern, was ja auch nicht unbedingt immer Standard ist in der Mittelklasse. Die können ja dann schon mal ein bisschen breiter sein, aber das sieht wirklich modern aus. Oben ist das Punch-Hole, das machen ja die meisten. Das ist eben das heutige Smartphone-Display-Design, dass man eben oben dieses Punch-Hole hat. Das ist Standard. Mehr geht scheinbar dann auch nicht oder mehr will man auch gar nicht mehr. Man hat sich ja verabschiedet von diesen ganzen ausfahrbaren Lösungen oder Klapplösungen oder diesen Under-Display-Geschichten. Die setzen sich ja wohl auch nicht so richtig durch. Macht man höchstens bei diesen Foldables, wie Samsung das gemacht hat. Aber ansonsten bleibt es erstmal bei diesem Design. Das Display ist auch ausreichend hell. Also es ist eigentlich durchaus, wie es auch im normalen Oberklassebereich ist, ja, wo man das auch wirklich von dem Display erwartet, es ist hier einfach generell schön, hier drauf zu gucken. Man kriegt jetzt hier keine Probleme, wo man sagen müsste, was ist das denn? Möchte ich nicht, möchte mehr Qualität haben, das reicht vollkommen aus für alles, was man sich vorstellt, sei es jetzt Streaming oder Social Media oder sich viele Bilder anzugucken oder sowas. Man kann natürlich auch noch die Farbintensität hier einstellen, wenn dem einen das ein bisschen zu blass ist oder dem anderen möchte das ein bisschen lebendiger haben. Das ist ja eben auch so möglich bei den Smartphone-Herstellern. Und ja, das so viel zum Display. Sieht natürlich je nach Anwendung dann auch flüssiger aus mit seinen bis zu 120 Hertz. Das ist ja auch Standard. Geht natürlich mittlerweile auch ein bisschen höher auf 144 Hertz. Aber das ist jetzt erstmal, sei jetzt mal dahingestellt, da sind die Unterschiede natürlich nicht so groß wie bei 60 und 120 nebeneinander gelegt. Klar. Und ist auch durchaus, ich sag mal, ich finde es ein bisschen rutschig, sage ich jetzt mal, von der Rückseite her. Ist jetzt aber kein Ultra-Kritikpunkt. Poco liefert hier eine Hülle gleich mit. Damit ist es dann ein bisschen fester. Die ist auch relativ schlank. Das ist sehr schön. Und wo wir noch gleich beim Lieferumfang sind, Netzteil ist auch mit dabei, 67 Watt, Smartphone lädt schnell auf, 5000 mAh Akku, der übrigens auch in unserem Akkutestverfahren rund 10,5 Stunden durchhielt. Das ist wirklich für unser Testverfahren ein sehr, sehr guter Wert. Und damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Das schon mal dazu. Software Android 14. Das hier ist das erste Modell. Also ich sage jetzt mal, von dem man so weiß für den europäischen Markt oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dann im Heimatmarkt China ist, aber hier ist auf jeden Fall das neu aufgelegte Betriebssystem HyperOS von Xiaomi drauf. Vorher war es ja MIUI. Und ja, die ähneln sich natürlich immer noch. Es gibt hier und da ein paar Anpassungen. Also wenn ich mir jetzt in den Schnelleinstellungen zum Beispiel die Lautstärkeregelung anschaue oder den Helligkeitsregulierer, der erinnert dann doch schon sehr an iOS. Aber grundsätzlich, um das mal etwas kürzer zu machen.
Das war ja bei
machen,
der alten Oberfläche von Xiaomi schon so, dass das ziemlich an an Apple angelehnt war vom Aussehen her.
Ja, genau, also man muss jetzt nicht dann dauernd sagen, das ist irgendwie eine Kopie oder so ein Versuch einer Kopie, das ist Quatsch, das ist trotzdem natürlich ein eigenständiges System, das ist auf jeden Fall aufgeräumt, das ist übersichtlich, was mich beim Einrichten gestört hat, das ist aber oftmals da manchmal so sehr, sehr viel Bloatware drauf, also waren ganz viele Spiele drauf, die kann man aber größtenteils deinstallieren beziehungsweise Apps auch deaktivieren und dann muss man sich das Smartphone eben mal so ein bisschen zurecht machen, das ist manchmal so ein bisschen unübersichtlich, habe ich aber auch dann früher schon mal so bemerkt, das war auch schon mal bei anderen Herstellern so, aber gut, da sollte man sich jetzt nicht, wenn man sich wirklich für das Smartphone interessiert, braucht man sich davon jetzt nicht abhalten lassen. Man muss nur wissen, okay, vielleicht muss ich nochmal die ein oder andere Minute investieren bei der Einrichtung, um mich von irgendwelchen Apps, die ich nicht benötige, zu verabschieden. Das ist aber jetzt auch nicht so das Problem. Ja, das dazu. Ja, ich sag mal, wenn wir jetzt einen Soundtest machen. Ich frage mich, also natürlich ist das ganz nett, wenn man so ein Smartphone hat. Man macht einfach vielleicht so seinen bevorzugten Musikstreaming-Dienst oder Radio-Apps oder was auch immer an und lässt da mal so ein bisschen Musik laufen. Das mag ja dann bei den, das für mal so kurz mag das ja ganz okay sein, aber wenn man jetzt wirklich Soundgenuss haben will, dann sollte man sich wahrscheinlich eher generell, egal was das für ein Smartphone ist, ist meine persönliche Meinung, entweder für einen Bluetooth-Lautsprecher, einen anderen Lautsprecher oder Kopfhörer oder was entscheiden, weil irgendwann will man einfach mehr, finde ich. Und aber für so normal auf mittlerer Lautstärke finde ich eigentlich auch, also ist es okay, also was die Bassleistung angeht, ist in Ordnung auf jeden Fall. Es ist nicht natürlich nicht so stark wie das S24 Ultra, was ein großes Gehäuse hatte. Das hatten wir jetzt auch erst im Test. Aber dafür reicht es aus. Oder vielleicht nicht unbedingt für den Musikgenuss, aber wenn ich jetzt ohne Kopfhörer vielleicht mal was auf einen Streamingdienst gucken will, da reicht das auf jeden Fall alle Male. Kann man ja vielleicht noch was an einem Equalizer machen oder so, wenn man sich dafür interessiert. Performance ist ein MediaTek-Prozessor drin, der auch tatsächlich...
Das könnte ein Nachteil sein, die sind immer ein bisschen zurückhaltend, sage ich mal, mit Updates.
Ja, das ist richtig, wobei wir jetzt hier auch eine gute Prognose haben, sage ich jetzt mal, für eine Mittelklasse von bis zu 4 Jahren Updates. Jetzt muss man natürlich hier mal warten, was das für Abstände sind. Ne? Wenn wir jetzt einen Google haben oder einen Samsung haben, eine entsprechende Samsung S-Klasse, sage ich jetzt mal, die dann wirklich monatlich liefert, wofür man theoretisch ja auch dieses ganze Geld bezahlt, indirekt, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Hier muss man halt mal gucken. Also ich sag mal, als ich es dann eingerichtet hatte, jetzt Anfang Februar, da hatte ich dann die Android-Sicherheitsrichtlinie 1. November noch drauf. Die kam dann aber ein Update auf den 1. Dezember. Ja, Februar-Patch gibt es aber schon bei einigen Samsungs. Soweit mir das bekannt ist, oder zumindest sind die auf dem Weg. Soweit ist natürlich das Xiaomi nicht. Da muss man dann drauf achten, je nachdem, worauf man Wert legt oder wie verwöhnt man vielleicht von seinem aktuellen Smartphone ist. Aber nun gut, Mittelklasse, deutlich, teilweise deutlich günstiger Preis. Irgendwo muss man die Abstriche machen. Was ich aber zu dem Prozessor sagen kann, also auch in Benchmarks, die wir jetzt hier gemacht haben, sei es jetzt AnTuTu oder Geekbench, hat der wirklich sehr gut abgeschnitten. Das sind aber auch dann nur Zahlen auf dem Papier. Dann mag dann vielleicht an einigen Punkten der Snapdragon 8 Gen 3 oder was, der High-End-Chip von Qualcomm hier besser sein. Wenn ich mir aber mal die normale Smartphone-Nutzung angucke, ne, man muss sich die Frage stellen, was mache ich überhaupt mit dem Gerät? Ich scrolle hin und her, ich surfe, ich mache vielleicht mal eine Social-Media-App auf, ich nutze das Messaging, ich mache 2 Anrufe, ich surfe, ich gucke in meine, vielleicht bei Google Maps rein und lasse mich irgendwo hin navigieren, dann ist das ein top-schnelles Smartphone, das ist Xiaomi, fertig, Ende.
So. Mich erinnert das so ein bisschen an die Anfänge von OnePlus. Von wegen Flagships, Killer und
ja,
so weiter.
Nutzt man gerne diesen Begriff, ja.
Da waren die Geräte ja auch so zwischen 300 und 400 Euro und boten tatsächlich von den Funktionen her, auch von der Leistung her, war das vergleichbar mit den, lange ist's her, 1000 Euro Flaggschiffen von Apple oder Samsung. Da waren die noch nicht deutlich über 1000, sondern noch um die 1000. Also man hat dann gute 50, knapp 60% gegenüber dem Flagship-Preis im Prinzip gespart. Heute ist ja OnePlus auch nicht mehr so ganz günstig, wie es damals mal war.
Das ist richtig.
Was mir damals aufgefallen ist, das erste OnePlus, da war das Display scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Also das war wirklich nicht gut. Es hat also wirklich jeden Fingerabdruck extrem aufgenommen. Also das hat mich wirklich gestört. Das haben sie später in den Griff gebracht. Beim zweiten oder dritten war das dann nicht mehr so. Und das allererste hatte einen Nachteil, den hatte auch das iPhone 5 war es, glaube ich, damals. Nämlich konnte nur LTE auf 1800, oder konnte es überhaupt Dual-SIM, weiß ich gar nicht mehr. Also es hatte auf jeden Fall funktechnisch seinerzeit Nachteile. Wurde dann beim zweiten nachgebessert. Ich meine, das ist ja bei den heutigen Geräten kein Problem mehr. 5G, auch bei dem Poco zum Beispiel Standard. Also scheint mir so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein sehr interessantes Gerät auf jeden Fall zu sein.
Definitiv. Muss man halt auch gucken. Ne? Also eSIM gibt es hier nicht. Das muss man halt wissen. Ne, da hast du Dual-SIM, ist klar, ist kein Problem, muss man halt zwei Nano-SIM-Karten haben. Aber sowas ist dann natürlich doch nicht Standard in der Mittelklasse, dass man hier auch eSIM-Profile hinterlegen kann. Das kriegt man zwar.
Aber das nicht auch das ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, nein, muss ich sagen. Also eSIM ist ein ziemlicher Hype. Ja, man kann da ein bisschen Plastikmüll sparen. Das ist vielleicht von der Sache ein Vorteil. Aber andererseits, also ich stecke lieber nach wie vor physische SIM-Karten um, und zwar schon deswegen, weil ich nicht darauf angewiesen bin, dass die Technik meines Providers auch genau zu dem Zeitpunkt funktioniert, wo ich die SIM-Karte oder das eSIM-Profil vielleicht in ein anderes Gerät verschieben will, wo ich vielleicht dann gar keinen Internetzugang habe, ohne das funktioniert ja gar nicht, das eSIM-Profil zu verschieben. Also da habe ich schon die dollsten Sachen erlebt. Dann kam, dann wollte der Netzbetreiber per SMS eine 2FA losschicken auf eine SIM-Karte, die ich eigentlich schon abgeschossen hatte, weil genau die ja ersetzt werden sollte durch das eSIM-Profil. Also das ist auch noch nicht so hundertprozentig. Ich meine, langsam wird's. Vor allem Apple, Samsung und Google sind da recht gut dabei, auch wenn es um Gerätewechsel geht, das möglichst für den Kunden einfach zu machen, wenn man bei der jeweiligen Marke bleibt zumindest mal. Aber dass das in der Mittelklasse noch nicht so, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Da finde ich schlimmer, dass ein Apple in den USA die iPhones schon seit anderthalb Jahren generell ohne SIM-Kartenschacht verkauft. Also dann lieber SIM-Kartenschacht only und auch keine eSIM, finde ich.
Ja, zum Beispiel, genau.
Ja, also so gesehen, das finde ich völlig okay. Das muss man nicht unbedingt haben.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch etwas zu der Kamera zu verlieren. Wir haben hier eine Kamera mit einem 64-Megapixel-Sensor, der macht, was er soll. Wir haben ja immer unsere Vergleiche, also den Testbericht, wo man sich das dann angucken kann, den verlinken wir dann ja auch unten drunter. Da haben wir einen Standard-Modus und das gleiche Bild hat einen 64-Megapixel-Modus, dann sieht man, was der so macht. Ergebnis ist absolut in Ordnung, ist schärfer, mehr Details. Aber auch sonst, was Standardmodus angeht und auch Nachtmodus in unseren Laborbedingungen, kann sich für diese Preisklasse absolut sehen lassen. Geht absolut in Ordnung, ist solide. Hier ist bei 10-fach Zoom Schluss, also diesen 100 Zoom wie bei Samsung gibt es da natürlich nicht. Klar, auch hier wieder Abstriche, aber das ist letztlich keine Kritik, weil es einfach ein deutlich günstigeres Smartphone in einer anderen Klasse ist.
Absolut.
Ne? Und ich finde, es kann sich wirklich, es ist ein wirklich gutes, solides Smartphone, wenn man weiß, okay, an den ein oder anderen Stellen muss ich Abstriche machen und dann bekomme ich aber an der ein oder anderen Stelle aber auch etwas Gutes geboten für die Preisklasse eben. Wie gesagt, bei den Software-Updates muss man eben ein bisschen schauen, was man so haben will. Mhm. Das ist natürlich schon, das ist ja ein eigenes Thema mit dem Pixel 8 und 8 Pro und der Galaxy S24-Serie mit den 7 Jahren Updates. Das klingt erstmal wunderbar schön, ist alles auch ist auch gut, was den Nachhaltigkeitsaspekt angeht, dass man nicht hier gezwungen ist, alle 2 Jahre nur wegen fehlender Software-Updates oder 3 Jahre das Smartphone auszutauschen, was relativ teuer war und was natürlich auch Ressourcen kostet. Aber muss man schauen, wie die dann halt eben später mit Software-Updates zurechtkommen. Aber hier, ich sag mal, wenn jetzt wirklich auch regelmäßig Sicherheitsupdates kommen und dann man auch von Features von neuen OS-Versionen mal profitiert, dann ist das wirklich gut. Dann sollte man eigentlich hier auch vergleichsweise lange mit dem Smartphone zurechtkommen.
Wer war das jetzt, der sogar gesagt hat, wir machen bewusst keine 7 Jahre Update-Garantie, weil das sowieso Quatsch ist. Irgendwann kann die Hardware das einfach nicht mehr, was die neue Software im Endeffekt hardwaremäßig voraussetzen würde. Und genau das stimmt. Ich kann mich erinnern, so in der Frühzeit des iPads war das. Wer sich ein iPad der ersten Generation gekauft hat, der war damals ziemlich sauer auf Apple, dass nach relativ kurzer Zeit im Prinzip keine Systemupdates mehr kamen. Also genau das Gegenteil, wie man Apple heute kennt, wo man auch möglichst 4, 5, 6 Jahre Updates ausliefert. Damals war das umgekehrt. Die waren alle sauer, die Apple macht mein iPad kaputt, ich kann nichts mehr. Auf der anderen Seite, ich hatte, ich weiß schon gar nicht mehr das Modell, irgendein iPad mit 9,7 Zoll Display, auch schon relativ alt. Da kamen ewig lang Updates. Ja, und ich sag ganz ehrlich, Apple hat mein iPad kaputt abgedatet. Das war irgendwann so langsam, dass es nicht mehr sinnvoll nutzbar war. Du hast einen Browser aufgemacht, der ist direkt wieder zugeklappt und solche Geschichten. Also man muss immer gucken, was ist überhaupt sinnvoll. Also diese 7 Jahre, ganz ehrlich, das ist meiner Ansicht nach Werbegeplubber. Das mag zwar sein, dass sie das gerne machen, aber wenn ich dann nach dem Frühstück das Smartphone starte und vielleicht vorm Schlafen gehen, um es mal übertrieben auszudrücken, erst die erste App öffnen kann, ist das ja auch nichts. Man muss, also ich denke mal, diese 4 Jahre sind ein guter Kompromiss. Die 4 Jahre hält, wenn er was taugt, der Akku eigentlich auch durch, bevor er wirklich so schwach wird, dass er ausgetauscht werden müsste. Also das ist meiner Ansicht nach eine realistische Zeit. 3 Jahre vielleicht noch ein bisschen wenig, wie du schon sagst, Nachhaltigkeit. Und so viel tut sich ja bei den jeweils nächsten Gerätegenerationen gegenüber vor 5, 6 Jahren oder noch länger her. Auch nicht mehr, das heißt so 4 Jahre kann man durchaus so ein Smartphone ganz sinnvoll nutzen, aber ich denke mal einen längeren Zeitraum, ja, das macht eigentlich eh keinen Sinn. Also insofern, wenn die das wirklich machen und wie du schon sagst, auch regelmäßig Updates, auch Sicherheitsupdates liefern, ist das eigentlich eine feine Sache.
Definitiv.
Dann danke ich dir und ich denke mal, wir hören uns demnächst hier im Podcast wieder.
Definitiv, ich danke dir Markus, war mir wie immer eine Ehre und bis bald.
Bis demnächst, mach's gut,
tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.